Das gleiche in Grün Weekly am 22. Mai 2026. Herzlich willkommen zu Das gleiche in Grün Weekly. Unser Redaktionsplan ist ganz schön lang, viele kurze Themen. Steig ein, Herr Landner.
Jo, ich steige ein mit einem interessanten Schriftstück, ein Gutachten. Denn am 11. Mai haben Juristen der Klimaunion ein Rechtsgutachten vorgelegt, das die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Gebäudemodernisierungsgesetzes anzweifelt. Table Briefings hat das vor kurzem veröffentlicht. Links machen wir natürlich wie immer in die Shownotes, wenn ihr das selber lesen wollt. Kommen wir mal zu dem Gutachten selbst. Der Kernvorwurf des Gutachtens ist ziemlich eindeutig und bescheinigt dem geplanten Gebäudemodernisierungsgesetz nicht einfach nur ein paar juristische Kratzer, sondern im Grunde sagt das Gutachten, boah, ist nett gedacht, aber verfassungsrechtlich ist das brandgefährlich, was ihr da macht. Denn es kommt zu einem ziemlich harten Schluss. Das Gebäudemodernisierungsgesetz könnte in seiner jetzigen Form mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig sein. Warum? Der Hauptvorwurf ist, weil der Gesetzentwurf zentrale Regeln des bisherigen Gebäudeenergiegesetzes streicht, vor allem die Vorschriften, die bisher dafür gesorgt haben, dass fossile Heizungen nicht endlos weiterlaufen können. Warum halten die Autorinnen das für verfassungswidrig? Das Gutachten stützt sich dabei stark auf den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Da war ja mal was. Die Argumentation lautet, Klimaschutz darf nicht so geregelt werden, dass heutige Emissionen einfach in die Zukunft verschoben werden und spätere Generationen dann die Zeche zahlen. Mit umso härteren Freiheitseingriffen, wenn irgendwann doch noch hektisch nachgesteuert werden muss. Und das ist der eigentliche politische Sprengsatz. Während öffentlich gern über den Neubau von Heizung gestritten wird, sagt dieses Gutachten, dass das eigentliche Problem an einer ganz anderen Stelle liegt, nämlich beim faktisch ungebremsten Weiterbetrieb alter fossiler Technik. Und was ist mit der Biotreppe? Geile Wortschöpfung im Übrigen. Mag der eine oder andere jetzt vielleicht denken, ja, die greift nur, wenn jemand neu eine fossile Heizung einbaut. Wer seine alte Gas- und Ölkiste einfach weiter zusammenschraubt, darf laut Gutachten im Zweifel einfach weiterheizen. Auch über das Zieljahr 2045 hinaus. Mit anderen Worten, neu einbauen wird reguliert, weiter bollern offenbar eben nicht. Das ist klimapolitisch irgendwie mutlos und sachlich wie rechtlich kaum vermittelbar. Besonders hübsch ist auch die angekündigte Grüngasquote, auch eine geile Wortschöpfung. Die Regierung verweist auf diese spätere Quote, aber die steht bislang gar nicht im Gesetz, nur in der Begründung. Also gibt es dazu noch keine verbindliche Regel, sondern erstmal nur eine politische Ankündigung. Oder salopp gesagt, viel Versprechen, wenig Paragraph. Das Fazit des Gutachtens ist entsprechend unerquicklich. Wer Klimaschutzrecht durch Weglassen vereinfachen will, produziert am Ende womöglich keinen Bürokratieabbau, sondern eine verfassungsrechtliche Bruchlandung. Was ich daran sehr interessant finde, hier greifen nicht die üblichen Verdächtigen aus Umweltverbänden oder Oppositionsparteien die Regierung an, sondern ein unionsnahes Klimanetzwerk kritisiert hier ein Gesetz, das aus einer unionsgeführten Bundesregierung kommt. Das ist kein klassischer Angriff von außen, sondern eher friendly fire aus dem eigenen politischen Lager, würde ich mal sagen. Das ist jetzt keine Schadenfreude von mir. Ich finde das nicht nur richtig und mutig, ich finde diese Ambiguität wichtig und auch demokratieförderlich. Das ist mein Fundstück der Woche, wenn du so willst, weil ich das sehr interessant zu lesen fand. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Wir verlinken das, wie gesagt, in den Shownotes.
So, bei LinkedIn bin ich über einen spannenden Beitrag von Arian Kaiser gestolpert. Und dass man über spannende Beiträge da stolpert, ist ja selten geworden. Den kenne ich nicht persönlich, oder war mir völlig unbekannt, aber das ist ein ehemaliger Shell-Manager im Renewables-Bereich. Der hat anlässlich der Shell-Hauptversammlung in London einen, finde ich, recht ungewöhnlichen Text veröffentlicht und parallel als Mitaktionär eine Resolution eingereicht, gemeinsam mit anderen aktiven und ehemaligen Shell-Managern mit so im Schnitt 20 Jahren Konzernzugehörigkeit, also jetzt keine Newbies. Und der Titel der Resolution ist, oder des Beitrags ist, I want to be proud of Shell again. Kaiser argumentiert, dass Shell unter dem aktuellen CEO eine Reihe von Entscheidungen getroffen hat, zurückgenommene Klimaziele, verkaufte oder eingestellte Transitionsgeschäfte, Stellenabbau, hohe Ausschüttung, ein großer Gaszukauf, die in Summe eigentlich nach einem geordneten Rückzug aus der Transformation aussehen. Und er nennt es bewusst nicht so, fordert aber, dass eine solche Richtung, wenn sie denn gewollt wäre, zumindest mal ehrlich kommuniziert wird und man nicht länger so tut, als wäre man Teil der Lösung, wenn man wirklich alles tut, nicht Teil der Lösung zu werden. Fand ich einfach wirklich spannend zu lesen und ich erzähle jetzt auch noch nicht, worum es geht, das müsst ihr schon, oder was er genau schreibt, das müsst ihr selbst lesen. Das ist kein Bashing, das wäre ja auch wirklich viel zu einfach bei so einem Unternehmen und der Verhaltensweise, sondern er diskutiert, woran das liegen kann, dieses Verhalten, diskutiert so den schwindenden europäischen Einfluss in dem Board von Shell, verknüpft das Ganze noch mit einer Debatte über Unilever, was da passiert ist, nachdem Paul Polman damals gegangen war. Ich fand es einfach wirklich interessant. Es ist eine gute Lektüre zu diesem Spannungsfeld oder zu der Frage, wo die Grenze verläuft zwischen Wandel von innen pushen oder Teil des Verzögerungsapparats werden. Große Leseempfehlung.
Moritz, stell dir vor, zwei Unternehmen bieten ein fast identisches Produkt an, gleiche Qualität, ähnlicher Preis und trotzdem gewinnt eines den Auftrag. Nicht wegen des Produkts selbst, sondern wegen seiner Umweltinformation. Genau darum.
Ja, das ist eine schöne Zukunft.
Genau darum geht es in der Programmanleitung des DIN-EPD-Programms, so der Originaltitel. Ganz kurz, liebe Leute vom DIN, jetzt mal ehrlich, also vom Deutschen Institut für Normung, wir müssen echt mal über catchy Titel sprechen, weil das ist wirklich nicht sexy. Aber na gut, es geht ja um den Inhalt und da trumpft die Anleitung voll auf. Also, worum geht's? Wie kann man glaubwürdig und nachvollziehbar zeigen, wie umweltfreundlich oder umweltbelastend ein Produkt wirklich ist? Und dafür, genau dafür gibt es die sogenannten EPDs, die Environmental Product Declarations. Eine EPD kann man sich vorstellen wie eine Art standardisierten Umweltsteckbrief für ein Produkt. Darin steht nicht einfach nur ein grünes Werbeversprechen, sondern es geht um überprüfte Daten über den gesamten Lebensweg eines Produkts, also von der Rohstoffgewinnung über Herstellung und Nutzung bis hin zu Recycling oder Entsorgung. Die Programmanleitung vom DIN beschreibt nun die Spielregeln für ein solches System. Wer darf solche Umweltdeklarationen erstellen? Nach welchen Regeln? Wer prüft das? Und wie wird sichergestellt, dass das nicht bloß Greenwashing am Ende des Tages ist? Und genau das regelt diese Programmanleitung. Das Ziel dahinter ist, Unternehmen eine Möglichkeit zu geben, Umweltinformationen transparent, vergleichbar und glaubwürdig zu kommunizieren. Das soll dann anderen Unternehmen, Einkäufern oder auch Institutionen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, etwa bei Beschaffung oder eben Produktauswahl. Wichtig ist, solche EPDs sind laut Dokument zwar freiwillig, aber sie werden in der Praxis immer relevanter, weil Märkte, Lieferketten und regulatorische Anforderungen zunehmend nach belastbaren Umweltinformationen verlangen. Ein zentraler Punkt ist also, dass nicht jedes Unternehmen einfach selbst festlegen kann, wie gemessen oder eben gerechnet wird. Dafür gibt es die sogenannten PCRs, die Product Category Rules, also produktspezifische Regeln. Diese legen fest, welche Daten erhoben werden, wie bilanziert wird und was am Ende in einer EPD stehen muss. Das ist wichtig, weil Umweltinformationen nur dann wirklich vergleichbar sind, wenn alle nach ähnlichen Regeln arbeiten. Außerdem setzt das DIN-Programm stark auf eine unabhängige Prüfung. EPDs sollen nicht einfach veröffentlicht, sondern von qualifizierten, unabhängigen Verifiziererinnen und Verifizierern geprüft werden. Das Dokument macht auch klar, dass diese Prüfer nicht gleichzeitig beraten und kontrollieren sollen. Also, wer mitgeschrieben hat, soll nicht selbst die Note vergeben. Warum ist das jetzt irrelevant? Ja, weil das Ganze zeigt, wohin die Reise geht. Umweltinformationen über Produkte werden standardisierter, überprüfbarer und eben marktrelevanter. Das betrifft nicht nur klassische Nachhaltigkeitskommunikation, sondern zunehmend auch Lieferketten, Ausschreibungen und CO2-Daten entlang von Wertschöpfungsketten. Unterm Strich kann man sagen, das DIN-EPD-Programm ist der Versuch, Umweltangaben zu Produkten aus der Ecke von Marketingversprechen herauszuholen und ein belastbares, normiertes und überprüftes System zu liefern. DIN baut hier eine Art Regelwerk dafür auf, wie Unternehmen glaubwürdig nachweisen können, welche Umweltwirkungen ihre Produkte haben. Und das könnte in Zukunft für Märkte und Lieferketten immer wichtiger werden.
Das Bundesverkehrsministerium hat eine öffentliche Marktkonsultation zur Förderung von strombasiertem Kerosin, nämlich eben ESAF, gestartet und stellt dafür bis zu 2 Milliarden Euro bereit. Ziel ist, den Markthochlauf zu beschleunigen und Investitionshemmnisse abzubauen. Insbesondere die Lücke zwischen hohen Anlaufinvestitionen auf Produzentenseite und eben den fehlenden langfristigen Abnahmeverträgen auf der Nachfrageseite. Die Lücke ist natürlich massiv viel größer als 2 Milliarden Euro, aber helfen wird sicher. Die Idee ist, ein Intermediär schließt langfristige Abnahmeverträge mit den Produzenten und kurzfristige Verkaufsverträge mit den Kraftstoff in Verkehrbringern und die Preisdifferenz wird ausgeglichen. Unternehmen und Marktteilnehmer können nun für die Ausgestaltung dieser Förderung bis zum 30.06. Stellung nehmen. Zwei Gedanken dazu. Erstens bin ich sehr froh, von E-Fuels zu lesen, ohne dass ein Bezug zum Straßengüterverkehr oder gar Autos hergestellt wird. Das ist natürlich eine super komplizierte, aufwendige Produktionsroute. Man braucht Unmengen von Strom, Wasserstoff, Biomasse für den Kohlenstoff. Aber in der Luft und auf See sieht es eben aktuell nicht so aus, als ob das alles klassisch elektrifizierbar wäre. Zweiter Gedanke. Das Bundesverkehrsministerium avanciert ja gerade fast zum klimafreundlichsten Ministerium von allen. Das hätte ich auch nicht unbedingt erwartet zum Start der Legislaturperiode. Klar, die Konkurrenz ist jetzt auch nicht riesig, aber da kommen doch in den letzten Wochen einige gute Signale fürs Vorantreiben der Verkehrs- und Energiewende aus dem BMV. Hoffen wir mal, dass das nicht abreißt. Weiter geht's mit guten Nachrichten bzw. einer Empfehlung. Wir fragen im Podcast Leute ja oft, wie sie eigentlich auf dem Laufenden bleiben, wo sie ihre News herbekommen, denn so die eine Publikation, die gibt's eben nicht oder wir haben sie noch nicht gefunden. Die Interessen von Menschen sind ja auch einfach sehr individuell. Wir kuratieren hier die Meldung fürs Weekly ja auch ausschließlich nach unseren eigenen Interessen und wenn man so ein paar Folgen gehört hat, dann weiß man wahrscheinlich irgendwann ziemlich genau, was Timo eigentlich interessiert und was mich interessiert. Vor ein paar Wochen war ja Tobias Wagner zu Gast und da hat er erzählt nebenbei, dass er neben den ganzen YouTube-Aktivitäten auch einen Newsletter hat. Den kannte ich noch nicht und habe ihn abonniert und jetzt 4 Wochen lang bekommen und gelesen und wollte den jetzt noch einmal wärmstens empfehlen. Tobias macht diesen Newsletter exakt so, wie ich ihn liebe. 3 kuratierte Themen der Woche mit kurzer Beschreibung und einem Link. Kein Editorial, keine Werbung, kein irgendwie unnötiger Schnickschnack. Die wichtige Information steht schon im Beschreibungstext. Also manchmal brauchst du auch einfach gar nicht klicken und hast es einfach direkt verstanden. Für mich ist elektrischer Straßengüterverkehr ja wirklich nur ein Teil meines Interessensspektrums. Ich muss da gar nicht so tief reingraben oder möchte gar nicht, will aber auf dem Laufenden bleiben. Und diese wöchentliche E-Mail am Montag ist eigentlich genau das, was ich brauche. Mehr davon. Link in den Shownotes oder googelt einfach selbst nach Elektro-Trucker Newsletter. Und dann schon wieder ein Tipp. Und zwar ist das Content vom Project Drawdown. Vor ein paar Wochen habe ich da schon mal was von empfohlen. Und jetzt schon wieder, weil die machen einfach viele gute Sachen. Das ist ein Beitrag, der heißt The 4 Most Important Charts for People Who Want to Stop Climate Change. Großer Titel, aber nicht ganz zu Unrecht. Es sind Grundlagen, wenn man so will. Und der Artikel ist, im Grunde besteht er aus 4 Tortendiagrammen. Mehr nicht, mit Erklärungen drumherum, so, aber es sind eigentlich nur 4 Darstellungen. Und die haben Titel. Erstens, it's not just carbon dioxide. It's not just fossil fuels. Every sector matters. Und removal matters too. Das sind saubere, aktuelle Darstellungen der wichtigsten Zusammenhänge. Also, was sind die Treibhausgase, wie ist ihr Anteil, aus welchem Sektor, wo kommen die überhaupt her und wie sieht das mit Removals aus? Ich habe tatsächlich gerade vor 2 Stunden eine von den Charts direkt in Vorlesungsfolien eingebaut und benutzt, weil das einfach schöne Übersichten sind. Kann man, finde ich, gut für Präsentationen nutzen, um so wirklich die absolut grundlegenden, wichtigen Zusammenhänge zu illustrieren mit Daten, die eben aktuell sind, weil von letzter Woche. Link in den Shownotes und wenn ihr ohnehin da seid, Project Drawdown kann man auch folgen, würde ich sagen. Ich bin da auch noch nie dümmer geworden bei den Artikeln.
So, das war Weekly Nummer 21, Kalenderwoche 21, Nummer 21. Wir stehen vor dem Pfingstwochenende. Wir wünschen euch allen ein wunderschönes Pfingsten. Wir hören uns und sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin entspannt euch und bleibt geschmeidig.
Ob wir uns sehen, da bin ich mir nicht so sicher. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.